Ihr Lieben, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, heute und aber auch in den nächsten Wochen geht es um das schönste und zugleich das schwierigste Thema überhaupt, die Liebe. 4 Wochen bis zum ersten Advent wollen wir ihr ein bisschen auf die Spur gehen. Warum gleich 4 Wochen? Weil die Liebe nicht irgendein Randthema unseres Glaubens ist, das man auch noch geschwind mitbehandeln kann, sondern weil wir, wenn wir über unseren Glauben sprechen wollen, wenn wir ihn leben wollen, dann, weil wir dann an der Liebe nicht vorbeikommen. Darum gleich 4 Wochen. Zur Liebe gibt es keine Alternative. Das sagt auch David Field, das ist der Autor dieses Buches. Das bildet ein bisschen den Hintergrund dieser Predigtreihe. Ihr müsst aber keine Angst haben, ihr müsst es nicht gelesen haben, um folgen zu können. Aber wer es gelesen hat, der erkennt vielleicht den einen oder anderen Gedanken. Man kann es sich aber trotzdem gerne auch mal ausleihen und es gibt, glaube ich, auch draußen noch eins. Er hat dieses Buch geschrieben, um der Kirche in diesen nicht ganz so einfachen Zeiten einen Kompass in die Hand zu geben. Zu lieben sind wir da, heißt es. Ein methodistischer Weg, Kirche zu sein. Wir als Christen sind in der Welt, um zu lieben. Wir haben es schon gehört und auch wenn unsere Stimme über die Jahrzehnte ein bisschen schwächer geworden ist, dann ändert das doch nichts an unserem Auftrag. Christen und Liebe, das gehört zusammen. Und ist jetzt aber auch kein ganz neuer Hut. Und trotzdem lohnt es sich vielleicht gerade immer mal wieder in so durchsichtigen Zeiten wie heute, unser Tun und Lassen als Kirche ein bisschen auf den TÜV-Stand zu bringen. Zu schauen, ist da noch drin, was draufsteht in dieser Kirche? Ich denke das und David Field denkt das, glaube ich, auch, dass es dran ist, mal ehrlich drauf zu schauen, wie wir lieben, wenn das doch der Grund unseres Glaubens ist. Liebe. Zu dem Menschen, der mir im Alltag begegnet, zu meinem Partner, zu dem Menschen auf der Arbeit, im Zug, in der Schule oder vielleicht auch hier in der Gemeinde. Wie kann diese Liebe aussehen? Heute soll nur ein kleiner Einstieg sein, vielleicht ein bisschen eine Grundlegung, ein Vorgeschmack auf das, was auch in den nächsten Wochen kommt. Was gibt es denn so für Vorstellungen über die Liebe? Woher kommt die Liebe überhaupt? Wie erklärt man Liebe? Ich fand es sehr schön vorher mit den Profis aus dem Kindergarten. Die haben wirklich viel, viel Gutes zu sagen. Ich hatte die Chance leider nicht, mit kleinen Kindern über die Liebe zu sprechen. Dann dachte ich mir, ich hole mir bei den anderen Profis was über die Liebe. Und zwar bei den Songtextern aus dem Radio. Im Folgenden mal eine Zusammenstellung von ein paar Liedtexten über die Liebe. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen Song. Sonst will ich nichts. Ich brauche nicht viel, viel, nur ein bisschen. Und ohne euch kriege ich es nicht hin. Ich brauche kein Silber und Gold. Das, was ich will, ist Seelenfrieden. Und da hilft eh nur Liebe. Der ganze Rest ist umsonst. Überall habe ich gesucht und jede Option habe ich untersucht. Doch ich sehe nichts. Ich finde nichts, das wichtiger ist. Alles, was ich von dir. Alles, was ich habe, habe ich von dir. Alles, was ich liebe, hat mit dir zu tun. Und solange ich lebe, wird mein Herz nicht ruhen. Und so wird es immer bleiben, du kannst gar nichts dagegen tun, weil du die Liebe meines lieben Lebens bist. O Liebe, ja, du gabst dich hin, lockst Ohr und Herz zu dir hinauf. Der Tag bricht an, die Schatten fliehen und deine Sonne geht mir auf. Wend dein Erbarmen allen zu, in allem Liebe, das bist du. Der war nicht aus dem Radio, sondern Charles Wesley. Liebe liegt nicht in der Luft. Liebe kommt von ganz allein, Liebe ist eher ein Versuch, aber sie verändert einen. Liebe liegt nicht in der Luft, ist auch nicht alles, was du brauchst. Sie funktioniert nach dem Zufallsprinzip und irgendwann trifft sie dich auch. Und hat sie dich erst mal erwischt, dann ist es anders, als du glaubst. Sie löscht deine Probleme nicht, aber sie verändert dich. Und zum Schluss, zum Glück gibt es da noch etwas, das keiner ändern kann. Liebe tut weh, Essen macht dick. Leben strengt an. So viel mal die Weisheit aus dem Radio. Eins ist jedenfalls offensichtlich, die Liebe betrifft fast jeden. Ich könnte noch ganz viele andere Texte, ich hatte so eine lange Word-Dokument, aber die Julie hat gesagt, die Rapper-Texte darf ich nicht verwenden. Ihr könnt euch ja nachher vielleicht noch beim Kirchencafé austauschen, was euer Liebeslied wäre, das euch am ehesten trifft. Jeder hat etwas dazu zu sagen. Und man merkt auch, es ist nicht so einfach, es ist kompliziert. Was ist eure Erkenntnis über die Liebe, wenn ihr sie in einen Songtext, in einen Refrain reinbringen müsstet? Was wäre der Satz, der euch wichtig wäre über die Liebe? Ich denke, lieben geht dann noch relativ einfach, da sind wir uns vermutlich einig, wenn man sein Gegenüber sympathisch findet. Wenn man die gleichen Interessen teilt, denselben Humor hat, über die gleichen Dinge lachen kann, wenn man die gleiche Lebenseinstellung hat, dann versteht man sich, man gönnt dem anderen das Glück und ist ihm oder ihr zugeneigt und das ist eigentlich schon eine super Basis für Liebe. Ganz egal, ob als Paar oder einfach Nächstenliebe, als Mitmensch. Herausfordernd wird es erst dann, wenn Menschen so ganz anders ticken, wenn sie sich in unseren Augen falsch verhalten, wenn sie politisch anders denken oder ganz andere soziale Standpunkte haben. Manche von ihnen haben vielleicht einen anderen Glauben, aber ganz viele, bei denen mir das Leben schwerfällt, berufen sich sogar auf denselben Grund, auf denselben Glauben, auf denselben Gott. Sie haben lediglich eine andere Art, Gott zu denken, eine andere Theologie. Und es kann sehr schmerzhaft sein, das auszuhalten, vor allem dann, wenn man den Eindruck hat, dass Menschen darunter leiden. Sei es, dass man selbst der Leidtragende ist oder eine Randgruppe der Gesellschaft. Das ist eben auch der Hintergrund für das Buch, das David Field geschrieben hat, ein südafrikanischer Theologe. Es entstand rund um die Diskussion der Generalkonferenz im Februar dieses Jahres in unserer Kirche. Da hat man sich darum gestritten, ob homosexuelle Menschen ordiniert oder getraut werden dürfen in unseren Gemeinden. Und das ging so hoch her und die Meinungen waren und sind bis heute sehr verschieden. Und dann dieses Buch, Zu lieben sind wir da. Er hat versucht, den Fokus wegzulenken von diesem einen Thema hin auf die Frage, wie können wir uns gegenseitig lieben, wenn wir in manchen Dingen doch so unterschiedlich denken. Darum soll es heute ein bisschen gehen und auch die nächsten Wochen. Eine Antwort darauf, wie wir Liebe bekommen, woher wir diese Liebe bekommen, vielleicht auch gerade im Streit, haben wir vorher schon gehört, im ersten Johannesbrief. Es ist ein bisschen eine Zusammenfassung dessen, was in der Bibel über das Verhältnis von Gott und uns Menschen ausgesagt wird. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Er sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott versöhnt. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Kennt ihr das, wenn man vor einem Neugeborenen steht, einem ganz kleinen Kind, und überlegt, woher es wohl diese Nase hat? Woher kommt wohl dieses Grübchen? Woher kommt wohl dieses Kinn? Woher kommt wohl diese Form der Augenbrauen? Für uns ist es ganz klar eigentlich ein Naturgesetz, dass in einem Menschen etwas über seine Herkunft, seine Abstammung erkennbar wird. Wir erkennen an einzelnen Dingen, was der Ursprung von ihm ist. Und so soll es auch bei uns Christen sein, dass in ihrer Liebe, in unserer Liebe etwas erkennbar wird von der Liebe des Schöpfers, der uns gemacht hat. In unserer Liebe soll Gottes Liebe erkennbar werden. Genau wie beim Neugeborenen gilt auch hier, wie die Nase des Vaters schon vorher da war, wie die Grübchen der Mutter schon vorher da waren, so war auch die Liebe Gottes schon vorher da. Er hat sie in die Welt in uns hineingelegt, indem er uns zuerst geliebt hat, bevor irgendetwas anderes passiert ist. Die Liebe war schon da, bevor der erste Mensch den Fuß auf die Erde gesetzt hat. Die Bibel erzählt davon, dass wir das Ergebnis seiner Liebe sind. Denn die Liebe kommt von Gott und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wie man im Kind den Vater und die Mutter erkennt, so soll man in uns auch den himmlischen Vater erkennen. Ist das so? Würden das die Menschen bestätigen, die so um uns rum sind? Was für ein Bild hätten sie wohl, wenn sie diese Schlussfolgerung treffen würden, von diesem Gott, der hinter uns steht? In so manchen Gesprächen mit Menschen, die der Kirche skeptisch gegenüberstehen, da höre ich immer wieder genau das. Was soll das denn für ein Gott sein? Wenn seine Kinder in der Kirche sich so zoffen, über so Kleinkram. Es ist so, wir Christen werden wahrgenommen als Repräsentanten, als Botschafter oder Botschafterinnen, als Kinder Gottes. Im Guten wie im Schlechten, ob uns das gefällt oder nicht, es ist so. Als Kinder können wir unseren Vater nicht verleugnen und er uns auch nicht. Es ist wie wenn der amerikanische Botschafter in Berlin Mist erzählt, dann ist er kein guter Repräsentant seines Landes. Sein Job ist es, zur Verständigung der beiden Länder beizutragen und oftmals macht er genau das Gegenteil. Er hat diese eine Aufgabe, sein Land gut zu repräsentieren. Ein guter Diplomat stellt die Vorzüge seines Landes heraus, überwindet Trennungen, indem er Verständigung schafft und kulturelle Unterschiede erklärt, indem er ein guter Repräsentant ist. Und das ist genau auch unsere Aufgabe. Da, wo wir sind, Gott gut zu vertreten und Gottes Wesen zu zeigen. Die Grübchen Gottes, wenn ihr so wollt. Warum? Warum sollen wir das? Die Bibel sagt, das ist eure Aufgabe, weil ihr Ebenbilder Gottes seid. Das bestimmt unser Sein. Das ist, wer wir sind. Davon können wir uns nicht frei machen. Dieses Dasein als Ebenbild hat laut David Field drei Dimensionen. Ich breche es ein bisschen runter. Er sagt, als Ebenbilder Gottes sind wir zuerst denkende Wesen. Das heißt, wir müssen verantwortliche Entscheidungen treffen. Wir sind verantwortungsvolle Wesen. Zum Beispiel müssen wir mit der Schöpfung gut umgehen. Wir hatten es am Dienstag davon. Und als Ebenbilder Gottes sind wir liebende Wesen. Und er sagt, das ist die wichtigste Seite davon. Als Ebenbilder Gottes sind wir liebende Wesen. Und diese Sache wissen wir Menschen doch eigentlich. Wir wissen es doch eigentlich und die Menschen wussten es auch schon vor 1000 Jahren, aber wir tun uns trotzdem so schwer damit, diese Liebe Gottes angemessen zu repräsentieren. Gott weiß das und deswegen hat er noch auf eine andere Lösung zurückgegriffen. Er hat den Menschen sogar noch seine Liebe direkt vorgelebt. In seinem Sohn Jesus Christus. An Jesus zeigt sich das nochmal ganz klar, was Gottes Wesen ist. Wir tun manchmal so, als könnten wir das nicht erkennen, aber es ist offensichtlich, an dem, wie Jesus gelebt hat, an seinem Mitgefühl für die Kranken, für die Leidenden, dass der Einsatz für die Menschen am Rand, das ist Liebe pur. Wir könnten eigentlich die Augen davon nicht verschließen. Sein Weg allen Widerständen zum Trotz bis hin zum Kreuz, das zeigt's doch. Die Selbstlosigkeit und die Tiefe dieser Liebe, die dahinter steht. Alle Liebeslieder der Welt kratzen nur an der Oberfläche dieser Liebe. Wenn wir alle zusammennehmen würden, dann wäre es immer noch ein Bruchteil. Weil alle Liebeslieder, alle Liebe, die wir Menschen spüren und erfahren und zeigen, speist sich aus dieser Quelle. Selbst wenn das letzte Liebeslied verklingen würde, dann würde diese Liebe nicht enden. Gott gibt die Liebe nicht auf und er gibt uns nicht auf. Wenn wir das ernst nehmen, dass Liebe die herausragende Eigenschaft Gottes ist, dann verweist das andere göttliche Eigenschaften in die zweite Reihe. Die Frage ist, lassen wir das zu? Ich glaube, dass wenn Christen zu unterschiedlichen Ansichten oder Sichtweisen kommen, wie auch bei diesem Thema, dann hat das oft damit zu tun, dass sie einen anderen Wesenszug im Zentrum von Gottes Wesen sehen. Wenn jemand Gottes Souveränität an die oberste Stelle stellt, dann ist sein Gottesbild vielleicht das eines fordernden Gottes, der kein Pardon kennt. Wenn Gott dagegen in erster Linie Liebe ist, dann können diese Gebote keine Machtdemonstration sein, sondern dann sind sie zum Wohl der Menschen da. Wie du Gott siehst, bestimmt, wie du handelst, wie dein Ebenbild sich zeigt. Was ist für euch die bestimmende Eigenschaft Gottes? Wenn ihr es auf eine Eigenschaft, auf ein Ding runterbrechen müsstet, wie ist Gott für euch? Was wäre das? Die Frage ist, und dem will ich in den nächsten Wochen mit euch nachgehen, die Frage ist, können wir uns in dieser Sache einigen? In dieser Frage. Können wir uns darauf einlassen, dass unser Gott einer ist, der liebt vor allem anderen? Dass er nicht vor allem ein Gott der Macht ist, der Herrlichkeit, der Dominanz, der Gerechtigkeit, sondern zuallererst ein Gott der Liebe. Und wenn das so ist, wie können wir diesem Gott, dieser Liebe gerecht werden? Ich mache es jetzt mal wie die Werbung und sage, wenn Sie die Antwort auf diese Frage wissen wollen, dann nächsten Sonntag, gleiche Zeit, gleicher Ort. Ich möchte euch nur noch eine Frage mit auf den Weg geben für diese Woche. Gott liebt dich, du bist sein Ebenbild. Was löst das in dir aus? Schmetterlinge im Bauch, Grundgelassenheit, Sorge vielleicht, Hoffnung, so eine innere Unruhe, Vertrauen. Was macht das mit dir? Vielleicht könnt ihr nächste Woche mal die Gelegenheit nutzen, hier was zu erzählen. Zu lieben sind wir da. Wir haben eine Zeit der Stille und dann singen wir gemeinsam.